2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Es ist Montagabend und eine Stunde nach 19.10 Uhr. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu der Nach-dem-Spiel-Ausgabe des Millerntons zu unserem Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Das Spiel fand am Sonntag, den 3.10. um 13.30 Uhr statt und endete 3:0 für den magischen FCSP. Die Torschützen waren Christopher Buchtmann mit einem Linkschuss in der ersten Minute nach Vorlage von Kofi Schiré, Guido Burgstaller per Elfmeter in der 73. Minute nach einem Foul an Hartl, sowie Marcel Beifuß nach einem Zuckerpass von Medic in der 90. plus 3. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Folgt mir gerne, ich folge auch gerne zurück. Mit mir dabei ist heute wieder Uwe. Uwe, für die Hörer, die dich nicht kennen sollten und Hörerinnen natürlich, stell dich bitte kurz vor.
Ja, hallo, ich bin Uwe Leuthold, ich bin Dynamo-Fan und stehe jetzt nicht nur sinnlos im Block rum, also sinnlos kann man ja nie drum stehen, aber meine Aufgabe oder meine Passion ist es, über Dynamo zu schreiben, habe einen eigenen Blog und schreibe bei Elf Freunden und habe auch ein paar Bücher über Dynamo geschrieben, so eine Art Chronist.
Ja, das klingt auch schon mal nach Expertise, würde ich sagen. Moin Uwe, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal mit mir über das Spiel zu sprechen. Ganz kurz, jetzt waren doch Dynamo-Fans im Stadion und der K-Block hat doch gesagt, nee, du, ihr dürft nicht kommen. Wir wollen alle nicht kommen. Ketzerisch gefragt, hat der K-Block nicht genug den Boykott kommuniziert?
Vielleicht ist es in Hamburg nicht angekommen, dass so ein paar Leute, die in Hamburg wohnen, hingekommen sind oder ins Stadion gegangen sind. Nee, aber im Ernst, das ist ja eine Empfehlung gewesen und wir leben ja trotzdem, wir im Osten sind nicht in einer Diktatur und da kann sich ja dann jeder sein eigenes Bild und seine eigene Meinung bilden. Und ich weiß, dass die Hamburger Dynamo-Fans auch nicht so wenige sind und wenn ich das im Blog gesehen habe, könnte es die Fraktion gewesen sein, so aus dem Umland.
Waren so um die, was würde ich sagen, 80 Leute vielleicht, Max, ne?
Ja, also das, was so in Norddeutschland an Dresden rumspringt, denke ich mal.
Okay. Lass uns mal kurz, bevor wir zum Spiel selber kommen, noch mal kurz zwei, drei Sachen verlieren. Wir haben noch die Werbebande. Ich weiß nicht, ob sie dir aufgefallen ist. Wir hatten eine Werbebande, die nicht alltäglich war, sondern unser Verein hat die Flyerverteilung Hahn gegrüßt. Auch von unserer Seite geht ein herzlicher Gruß an das Zentrum für politische Schönheit. Vielen Dank nochmal für die Vernichtung von 5 Millionen Flyern der AfD. Küsschen. Haben sie ganz gut gemacht, ging gerade so durch die Presse. Ich habe das, meine WhatsApp-Gruppen sind so ein bisschen explodiert deswegen, weil das alle so abgefeiert haben irgendwie. Ich fand das ganz witzig.
Ja, absolut. Also ich kann mich den Dank nur anschließen, der da ausgesprochen wurde. Ich habe es ehrlicherweise bei der Fernsehübertragung diese Werbung nicht gesehen, aber ich folge bei Insta dem Zentrum für politische Schönheit und da habe ich es gesehen und dachte, das ist doch wirklich ein netter Gruß mal. Also die Aktion war schon, sind wir uns einig, sehr, sehr witzig und cool.
Ja, finde ich auch. Ja, doch
noch. Schön Wolle genommen.
Ja. Ja, fand ich auch.
Ja.
Genau, mehr rund um die Stimmung der Bande und dem ganzen Drumherum im Stadion könnt ihr dann bei Mike im Blog nachlesen. Den Artikel verlinke ich euch in die Shownotes. Und ich möchte an dieser Stelle kurz unseren Werbeblock einschieben und einmal kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Millerntor-Podcast jetzt schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das Vor-dem-Spiel-Nach-dem-Spiel-Format. Da ich nach der letzten Nacht dank meiner Tochter noch relativ müde bin, gönne ich mir heute Abend zur Sendung einen Roadrunner Coffee Stout alkoholfrei. Das ist die perfekte Fusion aus alkoholfreiem Bier und Kaffee mit Bohnen direkt von den Kaffeebauern und geröstet in Hamburg. Das Roadrunner geizt mit Alkohol, aber nicht mit Koffein und es wurde 2020 mit dem Platin International Craft Beer Award ausgezeichnet. Also ich bin gespannt, wie es wirkt. Sollte ich irgendwann gehen, wirkt es nicht. Aber cheers, sage ich mal. Mehr zur Kreativbrauerei Kervida findet ihr unter kervida.bier. Denkt dran, Bier wird mit Doppel-E geschrieben und denkt dann bitte auch, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So, erste Halbzeit. Bevor es losging, hatten wir einen Wechsel in der Startaufstellung. Christopher Buchtmann ersetzte Max Dittgen, der kurzfristig ausfiel. Ansonsten war es bei uns die Aufstellung aus dem Spiel gegen den KSC. Bei euch gab es ebenfalls nur einen Wechsel, gerade anstelle von Will. Kannst du uns kurz sagen, warum Schmidt den Wechsel wohl vorgenommen hat?
Wie ich schon in dem vor dem Spiel Podcast gesagt habe, also war das auch die Vermutung, dass das passieren wird, dass das der einzige Wechsel wahrscheinlich sein wird, weil Kader war ja im Spiel gegen Bremen gelb-rot gesperrt und er gehört einfach zur Stammmannschaft und das wird der einzige Grund gewesen, weil er halt einfach wahrscheinlich auch gehofft hat mit seiner Kreativität und Schnelligkeit, dass er was ausrichten kann, aber ja, hat ja nicht so gut geklappt. Also war er nicht, war er auch nicht alleine. War er auch nicht alleine.
Ja, das stimmt. Manchmal, das ist, es ist echt schwierig, bei so einem Spiel dann nicht zu viel sein zu lächeln. Das tut mir wirklich
leid. Ich komme damit klar. Nach dem Pokalspiel werde ich's.
You bet. lass uns mal in den Spielverlauf eintauchen. Wir sind, wie erwartet, sehr druckvoll aggressiv ins Pressing gekommen, direkt draufgegangen, hatten gleich die erste Chance von Giret nach, ich glaube, es waren gerade mal 7 Sekunden. Kurz darauf zeigte sich unsere bekannte Dynamik und Aggressivität noch mal ein bisschen stärker. Da hat Aremu den Ball an der Außenlinie erkämpft, direkt auf Irvine weitergeleitet, der auf GB9 gespielt hat. Dieser setzte dann Buchtmann in Szene, der nach einem energischen Zweikampf auf Giret ablegt. Dieser wiederum mit Hackentrick an Buchtmann zurück und der trifft mit einem linken Strahl zum 1-0. Diese ganze Szene hat genauso lange gedauert, wie ich sie gerade erzählt habe. Das ist nicht mal 47 Sekunden. Und das 1-0 fiel innerhalb der ersten Minute. Wie hast du denn den Treffer wahrgenommen? Warst du da schon am Platz?
Ja, das war ich. Also ich habe von der ersten Sekunde an geguckt, und weil es hieß ja auch von unserem Trainer, wir müssen ab der ersten Sekunde voll präsent sein. Hat auch nicht geklappt. Also die ersten 60 Sekunden habe ich da keinen gesehen. Und es ist halt tatsächlich irgendwie so gewesen, du hast den Anschluss gesehen, dieses Solo, die erste Chance nach 7 Sekunden, du wusstest, scheiße, heute ist hier nichts zu holen. Das ist irgendwie, und dann auch die Sekunden danach bis zum 1-0, klar hört sich das ein bisschen nach Kaffeesatzleserei an, aber du hast gesehen, du kommst wahrscheinlich in das Spiel nicht rein. Das ist der Druck und die Qualität von St. Pauli, da hast du das schon in der ersten Minute gesehen und es ist beeindruckend gewesen. Ich habe sie vorher nie spielen sehen in dieser Saison. Und was du im Vorbericht erzählt hast, das ist komplett so eingetreten und es war wirklich beeindruckend.
Ja, fand ich auch. Ich bin immer wieder beeindruckt davon, dass wir so Fußball spielen. Tut mir echt leid. Mike hat irgendwann letztens gesagt, ey Carsten, du feierst das auch ganz schön ab.
Ich sag, ja. Zu Recht.
Ja, weil ich weiß nicht, wie viele Jahre wir Kackfußball gesehen haben. Ich meine, dritte Liga, du weißt es selber.
Ja.
Und jetzt spielen wir auf einmal so mörderguten Fußball. Aber ich fand, dass ihr nach diesem kurzen Schock so das eigentlich doch ganz gut weitergemacht habt. Also ihr habt, auch wenn Mike da in seinem Blog was anderes, in seinem Artikel noch geschrieben hat, so, es war nichts von euch zu sehen. Ich fand, ihr habt uns trotzdem vorne angelaufen und habt trotzdem versucht, aktiv nach vorne zu spielen.
Es war harmlos, aber trotzdem habt ihr es versucht. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es irgendwie daran liegt, dass Dynamo grundsätzlich zu schlecht ist. Klar, wir sind Aufsteiger, wir haben noch ein bisschen Lehrgeld zu zahlen. Mhm. Ihr arbeitet ja auch seit 1,5 Jahren mindestens daran, dass es auf dem Niveau gelandet ist, wo es jetzt ist.
Genau.
Und du hast halt einfach den Unterschied, den ich so krass fand, gemerkt. Klar, Dynamo angelaufen, aber ihr habt es oftmals auch mit sehr guten Einzelaktionen extrem gut gelöst. Meine Körperfinte oder sehr gute Kurzpässe hinten raus. Auch mal so eine Einzelaktion, wo sich einer gegen 2 oder 3 durchsetzt und den Ball behält. Das hat uns halt komplett gefehlt. Da fehlt halt auch ein bisschen noch die Qualität wahrscheinlich und die Abgezocktheit. Und ihr, was halt auch so bemerkenswert war, habt ihr den Ball bekommen, hat das nach einem Plan ausgesehen, nach Inspiration, nach Tempo und nach, da passiert was, was man eingespielte Abläufe wahrscheinlich nennt und gute Ideen. Und wir wussten irgendwie mit dem Ball nicht so wahnsinnig viel anzufangen. Ihr habt das dann auch immer so Wahrscheinlich ist das unser grundsätzliches Problem, was dann euer Trainer auch gecheckt hat, logischerweise, dass wenn durch die Mitte läuft es nicht so, du musst Dynamo immer auf die Außen drängen, was euch auch super gelungen ist, weil ich kann mich eigentlich nur daran erinnern, dass wir irgendwelche langen, wenn wir mal vorne reingekommen sind, irgendwelche Steilpässe so an der Seitenauslinie eher und dann halt irgendwie Flanken oder Flanken aus dem Halbfeld und ja, das war es auch nicht so die Inspiration schlechthin. Aber muss halt einfach mal erkennen, war halt besser.
Jo, das stimmt natürlich. Was ich aber trotzdem gut fand, war, dass ihr zumindest ihr habt nicht versucht, sozusagen jetzt zu mauern oder so, sondern ihr wolltet mitspielen. Mhm. Und ich meine, ihr hattet gefallen, ja auch, Königsdorfer hatte da in den ersten 15 Minuten noch mal so ein bis zwei halbe Chancen, die er sich rausgespielt hat, wo er sich auch gut rausbewegt hat. Im Abschluss war das halt leider ein bisschen schwach, aber ich fand es eigentlich ganz gut rausgespielt, so wie er sich da bewegt hat und auch den Ball geholt hat. Also das ist ja schon, es war ja schon nicht alles so ganz so schlecht, aber
ich war nicht wirklich zwingend irgendwie. Nee, also. Ich bin auch nicht komplett unzufrieden. Das ist halt, ich will es jetzt auch nicht komplett, auch nicht schön reden oder zu schlecht reden, aber die Qualität von St. Pauli, vom Spielermaterial, darf man das so sagen, ja, von den Spielern ist einfach höher gewesen. Also ihr seid halt wirklich eine Spitzenmannschaft, steht nicht umsonst da oben, ne? Also das ist jetzt kein Zufall. Und es hätte natürlich auch anders laufen können, also als wir gegen HSV am zweiten Spieltag gespielt haben, da lief die erste Halbzeit ja auch furchtbar. Das war ein Wunder, dass wir da nicht irgendwie 4-0 hinten gelegen haben. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann irgendwie noch ein Tor reingeguckt und dann hat es 1-1 geendet. Hätte auch hier passieren können mit ein bisschen Glück. Hm.
Ja, also dachte ich auch, also wie gesagt, Königsdorfer, wenn der den einen Ball aufs lange Eck zieht und nicht zentral über aufs Tor bringt, hätte auch gefährlich werden können. Aber ich fand, da muss ich auch wirklich sagen, dass unsere Abwehr in dem Falle halt auch echt souverän reagiert hat. Ne? Also egal, was da von euch auf die einprasselte, du hattest ja eben schon erwähnt, die standen da sehr sattelfest, haben das so ganz entspannt gelöst, fand ich. Also so mit, und auch nicht den Ball mit wegbolzen, sondern mit klarem, gezielten Rausspielen, dann versuchen auf Hartl zu kommen, der wiederum an Giré ran spielte. Immer wieder Buchtmann dazwischen gestoßen. Das hat man schon immer wieder gesehen. Und daraus resultierten ja dann auch wiederum Chancen für uns.
Ja.
Aber woran meinst du, woran lag das, dass ihr nicht den Druck entfesseln konntet? Also den du brauchst, um so eine kompakte, gut aufgestellte Abwehr zu beschäftigen.
Wie ich gerade schon gesagt habe, zum einen, es fängt ja schon beim Anlaufen an, haben wir nicht so wirklich den Druck aufbauen können auf die ballführenden Spieler bei euch, weil es halt, klar gab es auch Ballgewinne, wo es halt auch haarsträubend war, was daraus gemacht wurde, also da gab es auch mal irgendwie Fehlpässe in Höhe von eurem eigenen Strafraum, wo dann aber einfach nicht schnell genug umgeschaltet wurde, dass man den wirklich gut positionierten sieht. So dass es dann immer ganz schnell wieder entschärft wurde. Aber selbst wenn wir, in den meisten Fällen war es ja so, die Dynamo hat euch angelaufen und das wurde oftmals sehr gut gelöst. Wie gesagt, auch in meiner Einzelaktion, dann sind die Verteidiger auch manchmal diagonal gegangen, dass sie nicht sofort hin rausgespielt haben, sondern mal ein bisschen durch Ballbesitz irgendwie ein, zwei Leute haben stehen lassen. Das hat schon viel ausgemacht, dass wir halt zu wenig Ballgewinne durch Pressing hatten und dann nach vorne, also ich schieb's jetzt einfach daraus, wenn wir einen Ball hatten, dass wir noch nicht eingespielt genug sind und noch nicht abgezockt genug sind, dass es halt einfach zu langsam ging. Weil bei St. Pauli ging's immer schnell. Es war immer auf einem sehr hohen Tempo, wenn es halt im Dynamo-Strafraum zuging. Und bei uns ging's nicht so schnell. Dadurch hast du es natürlich als Verteidiger jetzt nicht so die Riesenprobleme, dich darauf einzustellen, was da kommt. Und dann haben sie jedes Mal irgendwie, also es ist ja fast immer so gewesen, dass sie die auf die Außen rausgedrückt haben und ja, da passierte dann nicht viel.
Das stimmt.
Aber es wird andere Mannschaften geben, gegen die das klappen wird.
Ja, glaube ich auch. Das glaube ich aber auch. Grüße nach Sandhausen.
Mhm. Ich bin Aue. Ey, ich darf jetzt genau, wenn ich Aue ausspreche, Entschuldigung.
Ja, wir haben das gleiche mit dem Verein von der Müllverbrennungsanlage. Spricht man auch sehr, oder aus der Vorstadt, spricht man auch sehr ungern bei uns aus. Ich hatte das Gefühl, dass wir das dann so nach 15 bis 20 Minuten, nachdem ihr euch ein bisschen so auch ein bisschen austoben durftet, das dann immer besser in den Griff bekommen haben und das Spiel weitestgehend kontrolliert haben, auch wenn immer wieder noch kleine Offensivaktionen von euch kamen. Aber wir hatten dann auch noch so ein paar Chancen. Also da war Burgstaller, glaube ich, Mitte der Halbzeit mit zwei Chancen. Und Ende der ersten Halbzeit hatten wir nochmal zwei Chancen durch Aremu, sowie einmal durch eine Chance von Aremu und eine von Buchtmann. Da hat Broll meines Erachtens echt gut gehalten und war auch echt immer super präsent. War Broll in der ersten Halbzeit der beste Dresdner?
Ja. Brauchen wir, glaube ich, nicht drum rumreden. Würde ich schon, ja.
Ich muss mal offene Fragen stellen, glaube ich, ne?
Ich weiß, ja. Aber ja, wie gesagt, das muss man auch jetzt nicht mit der offenen Frage spannend gestalten, er war es, ja.
Ja, ne? Ja. Wenn wir das jetzt so mal rekapitulieren, erste Halbzeit mit einem sehr verdienten 1-0 in die Halbzeit, oder?
Auf jeden Fall.
Als Bastian Dankert, abgepfiffen hat, der in der ersten Halbzeit auch nicht wirklich viel zu tun hatte, fand ich. Also es war
das, was ich auch zwischendurch mal so gedacht habe, dass wenn du spielerisch jetzt deinem Gegner nicht so das Wasser reichen kannst, dann hätte man vielleicht ein bisschen mehr reinhauen müssen. In der zweiten Halbzeit hat Dynamo das ja dann gemacht, ich will jetzt nicht der zweiten Halbzeit so vorgreifen, aber in der ersten Halbzeit war es mir so ein bisschen zu wenig, dass du halt dann, wie es so schön platt heißt, über einen Kampf ins Spiel findest, dass du dann mehr so spielst wie im DFB-Pokal, wenn du gegen Bundesligisten spielst und halt wirklich den Platz umpflügst. Aber es war, hat vielleicht ein bisschen gefehlt, deswegen war es auch für den Schiri so entspannt. Aber es wurde in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen besser.
Genau, dann lass uns doch mal zur zweiten Halbzeit kommen. Alexander Schmidt hat dann gewechselt. Für den, wie ich fand, schwachen Kader kam dann Diawuzi. Wie hast du die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit gesehen?
Der Wille war da, das Bemühen war da, aber ich glaube es auch, sie haben natürlich schon versucht, da möglichst schnell irgendwie nochmal ins Spiel zurückzukommen, aber das denke, das war auch nicht zwingend unsere Qualität, sondern ich denke, in der zweiten Halbzeit war irgendwie so eher für mich gefühlt das Bild, dass St. Pauli einfach so ein bisschen die Kontrolle gehabt hat. Lass die mal spielen. Ja. Wir kommen schon an den Ball und dann warten wir mal auf die Fehler der Defensive, die es ja dann auch ein, zweimal gab. Und es war halt nicht mehr dieses Feuerwerk wie in der ersten Halbzeit, aber du hast nicht das Gefühl gehabt, dass St. Pauli die Kontrolle des Spiels abgibt. Ja. Also wie gesagt, ich hatte nie das, so tief in mir nicht das Gefühl, dass hier noch was geht. Vielleicht durch irgendein Glücksding, ein 1-1 und dann mauerst du es über die Zeit. Das passiert ja, aber so grundsätzlich, auch wenn sie dominanter aufgetreten sind, auch mal einen umgehauen haben, das wirkte nicht so wie, wir kriegen die Kontrolle auf das Spiel.
Ja, ich fand auch eher so, dass ihr zwar Druck gemacht habt, aber wir ganz souverän dieses Spiel verwaltet haben. So.
Genau.
Mit so einem Wissen, mit so einer Selbstsicherheit, ohne dass ich da mit so einem Selbstvertrauen, auch einfach mit so einem Selbstbewusstsein, dass uns hier zu Hause keiner so die Butter vom Brot nehmen kann.
Und dieses Selbstbewusstsein, das hast du auf jeden Fall gemerkt. Das ist auch das selbst. Ich habe da auch so zwischendurch gedacht, na, wenn wir jetzt das 1-1 schießen, glaube ich jetzt nicht, dass da St. Pauli die Spieler irgendwie da irgendwie denken, fuck, jetzt verlieren wir irgendwie die Kontrolle über das Spiel, sondern ich glaube, wir hätten die nochmal angezogen und dann wäre es auch wieder in die für euch richtigen Bahnen gelaufen.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja, das habe ich auch gedacht. In der 65, also das Spiel plätscherte dann so hin und her so ein bisschen, ohne dass es jetzt wirklich zu Highlight-Chancen kam, würde ich mal so offensiv sagen. in der 65. Minute haben wir dann einen Wechsel gehabt. Benatelli, den ihr ja auch noch kanntet, der aber auch Borch gespielt hat früher, kam dann für Buchtmann in der 65. Minute. Bei euch kam Seo für Königsdörfer und Georg Belize für Schröter. Man hat auch bei Buchtmann gemerkt, ne, nach 65, das, was du sagtest, dieses Tempo, was wir immer gehen, das war dann bei Buchtmann auch nach 65 Minuten auch so weit, dass der runter musste. Das war auch einfach, der hat ja auch lange nicht mehr gespielt.
Der hat ja auch lange nicht gespielt, ne? Ja.
Ja. Genau.
Aber dass er ausgerechnet Benatelli reinholt, also der war ja, also was ich hier erlebt habe, also für Tempo-Fußball war er ja jetzt nicht so bekannt.
Mm-mm. Aber vielleicht ist auch bei uns nicht.
Gut. Gut.
Aber für Spielkontrolle.
Spiel beruhigen, ja, und Spielkontrolle, ja.
Spielkontrolle und immer, was er ja wirklich macht, ist ja wirklich den dritten Ball zu spielen, also der Ball vor der Chance, der genau die Leute anzuspielen, die Räume zu sehen, wirklich die Räume auch zu öffnen mit seinen Bewegungen und Ballbehauptung ist Wahnsinn.
Ich mochte ihn, also jetzt mag ich ihn auch noch, aber wo er noch bei uns gespielt hat, noch mehr, also ich mochte ihn auf jeden Fall, auch wenn er jetzt kein Tempospieler war, aber im Mittelfeld war das schon schön, wenn man ihn hat.
Ja, also es ist eine hohe Qualität, das, was du sagtest. Ne? Ich meine, ich finde es auch so schön, wenn wir wechseln, dass da wirklich Qualität rauskommt, noch hinzukommen kann, weißt du? Du nimmst einen Buchtmann runter, der ein geiler Buffer ist, irgendwie, der halt auch den Abschluss sucht, und dann bringst du jemanden, der zwar nicht dieses Tempo mitbringt, aber wirklich diese Spielkontrolle, Übersicht, die Ruhe auch im Spiel, des Spiels, ja, dem Spiel auch eine gewisse Statik wiedergibt, hat man auch gleich gesehen. Aber da, wo ihr so dann nochmal versucht habt, noch ein bisschen Druck zu machen, nach den beiden Auswechslungen, ne, wie schon beschrieben, Seo und Georg Belize, dann macht Solbauer was ganz Komisches. Und es kam zu einem Eingriff durch den VAR. Mike hat das in seinem Artikel folgendermaßen beschrieben. Mike ist übrigens auch Schiedsrichter, deshalb zitiere ich ihn da gerne mal. Hartl hatte im Strafraum im Zusammenspiel mit Burgstaller den Weg zum Tor gesucht und wurde dabei von Solbauer gelegt. Der Ball war aber bei Burgstaller und der Schiedsrichter Bastian Dankert übersah daher wohl das Foulspiel, wurde aber von Sascha Stegemann aus Köln kontaktiert und überzeugte sich dann doch noch kurz selbst. Der Elfmeter fällt damit wohl in die Kategorie, wird in der Praxis selten gepfiffen, aber nichtsdestotrotz vollkommen berechtigt. Und aus meiner Sicht auch, oder Mike sagt dann, aus seiner Sicht wäre es ein erneutes Argument für den Videobeweis, so schlecht dessen Leumund auch aktuell ist. Wie hast du die Szene wahrgenommen? Ich war auf einmal so überrascht, dass es irgendeine Szene gab. Ich habe das gar nicht mitgekriegt.
Ja, so mitten aus dem Nichts wurde da plötzlich das Spiel abgepfiffen und dann war ja auch relativ schnell klar, warum. Aber trotzdem, so der erste Moment dachte ich so, hä, was soll das jetzt? Aber ist natürlich total berechtigt, da ist mir überhaupt keine Frage. Aber macht den Leumund des VAR bei mir nicht besser. Also ich bin da kein sonderlich großer Fan von dem Videobeweis. Und das hat's natürlich war es absolut berechtigt und alles gut, aber dass so Minuten später da irgendwie gepfiffen wird und dann das Spiel in die richtigen Bahnen gelenkt wird, aus regelkonformen Bahnen gelenkt wird, ist alles gut und schön, aber ohne das jetzt so vertiefen zu wollen, ich bin kein Fan vom VAR.
Ja.
Also wir können es auch gerne vertiefen, aber ich glaube, es sprengt den Rahmen.
Ja, wir wollten ja heute mal die Zeit, das Zeitlimit mal einhalten. Wird mir wieder nicht gelingen, ich weiß das. Also schwamm drüber. Aber ich hatte das Gefühl, als dann Burgstaller den Elfmeter so eiskalt ordentlich versenkt hatte, hatte ich das Gefühl, da fielen bei euch so richtig die Schultern runter. Und du kannst mir vielleicht den Ausdruck verzeihen, dieses Mentalitätsthema finde ich ja immer scheiße, aber man merkte richtig, wie euch so das letzte Funken Selbstbewusstsein so ein bisschen so vom Millerturm weggeweht worden ist.
Ja, ist ja auch nachvollziehbar. Also ich finde die Mentalität hört sich immer blöd an, aber das ist schon, also Fußball findet schon sehr, sehr viel im Kopf statt. Und dass du streckweise haben wir auch bei Dynamo erlebt, dass wir mit Mannschaften abgestiegen sind, mit Einzelspielern, die eine Qualität hatten, wo du denkst, das kann nicht sein, dass du mit denen absteigst. Aber die kriegen dann halt, wenn es da einmal im Kopf nicht richtig frei ist, funktioniert es halt nicht. Und dass du jetzt bei der Kulisse bei euch und dann das 2:0 frisst und so, dass du dann irgendwann denkst, oh Gott, ja, das bringen wir das irgendwie nur noch irgendwie halbwegs über die Runden, weil es ist ja bis jetzt auch nicht so viel zusammengelaufen, warum sollte jetzt was zusammenlaufen, das ja. ist schon nachvollziehbar.
Ja. Ihr habt das dann nochmal versucht und habt Will gewechselt für Löwe, in der 80. Minute, glaube ich. Bei uns kam dann, wurde dann eher auf Absicherung gespielt, so Gigalla und Lawrence, zwei Defensive gebracht. Der Will hatte dann auch sogar noch eine Chance, glaube ich, in der 88., wenn ich mich nicht recht erinnere. Dann 90+1, die klassischen Spielerwechsel. Man bringt die Jungen, lässt den noch mal kurz ein paar Minuten Bundesliga-Luft schnuppern. Lars Ritzke aus Verl, der für Giré gekommen ist. Beifuß kam für Burgstaller. Und ich hatte mich eigentlich schon damit abgefunden, dir butterweich aufs Brot zu schmieren, dass ich trotz unserer Offensivleistung und eurer Defensivleistung
auf ein 2:0
für uns, dass ich dir das nochmal schön vor den Latz knalle. Mhm. Dann kommt dieser wunderschöne Pass von Medic in der 90+3 auf Marcel Beifuß, der wirklich, also in diesem Spiel wirklich wunderschönes Tor macht, also ganz dafür, dass er ein Innenverteidiger ist, oder dass er bei uns Verteidiger ist, machte das wirklich ganz, ganz fein. 3:0, Hase tot, würde ich sagen.
Ja, ich hatte mich auch, also es ging mir wie dir, ich hatte mich schon auf irgendwelche, mir schon zurechtgelegt, was ich dir entweder bei Twitter schreibe oder was ich dir hier sage, dass du richtig getippt hast. Und dann Gott sei Dank macht Beifuß noch das 3:0. War natürlich wirklich ein traumhafter Pass vorher und das ist schön gemacht gewesen, wie er geschossen hat, aber normalerweise hält der Broll den, weil er war ja mit dem Fuß dran. Er ist ja unter dem Fuß durchgerutscht.
Ja.
Und im Normalfall hält er den. Aber in dem Fall, gut, ob es ein 3:0 oder 2:0, aber immerhin hast du nicht recht gehabt mit dem Tipp.
Ja, ich klopfe mir trotzdem auf die Schulter. Ja. Spitzenreiter, hey, hey. Mhm. Genau. Sag mal, so, Spiel ist vorbei. Am Ende 54% Ballbesitz für uns. Mehr als doppelt so viele Torschüsse. Viel höhere Passquote bei mehr gespielten Pässen und 6:0 Ecken. Ich denke, verdient ist der richtige Ausdruck. Gibt es was Positives, was du dennoch aus der Leistung der Dynamo-Spieler ziehen kannst?
Ja, das, was du auch gesagt hast, gerade in der ersten Halbzeit und auch über weite Strecken in der zweiten Halbzeit, sie haben sich halt nicht hinten reingestellt, haben versucht, das Spiel zu machen. Sie haben natürlich auch Lehrgeld bezahlt und aber ich denke, dass die Mentalität grundsätzlich stimmt und dass der Wille stimmt und dass auch sie eine gute Idee haben vom Spiel oder vermittelt bekommen. Und wenn wir jetzt im Pokal in 2 Wochen gegeneinander spielen, und dann ausnahmsweise vielleicht der K-Block auch mal anwesend ist, dann wird es durch die Kulisse, denke ich, schon noch ein bisschen was anderes werden. Also dann werden die natürlich auch ein bisschen mehr getrieben. Und ich bin da vorsichtig optimistisch, dass wir vielleicht eine Überraschung schaffen. Also wir schaffen eine, nicht vielleicht, wir schaffen eine natürlich.
Ja. Okay, wir können ja dann bei Twitter mal tippen. Wir tippen einfach bei Twitter.
Ja.
So, ich würde mal sagen, das war's für das Spiel, oder?
Mhm.
Weiter geht's nach der Länderspielpause am Samstag für uns am Samstag, dem 16.10. mit dem Auswärtsspiel gegen Heidenheim. Mehr zu dem Spiel hört ihr dann in der kommenden VDS-Ausgabe mit Bobby. Wir hören uns dann, also liebe Hörerinnen und Hörer, und ich, wir hören uns dann gegen Dynamo zum Pokal wieder. Da freue ich mich jetzt schon drauf, Uwe.
Ihr spielt
wann und gegen wen das nächste Mal?
Wir spielen als nächstes gegen Nürnberg. Gegen Nürnberg, ja. Am 17.10., glaube ich. Am 17.10. Zu Hause gegen Nürnberg, ja.
Und?
Das ist ja auch nicht so viel
eingeplant?
Eigentlich nicht, weil die, soweit ich das weiß, sind ja auch relativ weit vorne und machen es auch, glaube ich, ganz gut. Also die sind auch scheinbar über einen längeren Zeitraum jetzt, nachdem sie durch ziemlich viele Täler der Tränen gelaufen sind oder gegangen sind, auf einem ganz guten Weg. Aber zu Hause ist es bei uns dann meist dann schon noch ein bisschen eine andere Nummer und also ich denke, ein Punkt ist auf jeden Fall drin.
Ja. Dann wünsche ich dir da mal viel Glück für. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Uwe, mal wieder. Und die Zeit,
Dankeschön,
die du dir genommen hast.
Sehr gerne, jederzeit wieder.
Und an euch, liebe Hörer da draußen, einen schönen Start in die Woche. Bleibt gesund und immer schön. Haha. Tschüss.